What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Die drei London Games sind in the books. Nun stehen die beiden NFL Frankfurt Games vor der Tür. In gut 2 Wochen ist es soweit. Das wird eine einmalige Erfahrung. Bis dahin gibt's aber erstmal sowas wie einen normalen Spieltag. Wir haben NFL Week 7 vor der Brust. Und über die wollen wir jetzt mit euch sprechen. Wir, das sind heute Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Hallo, Kutsche. Ich möchte gleich die Gelegenheit nutzen, um dem Turnsportverein Leverkusen zum Sieg im Nachbarschaftsduell gegen den 1. FC Köln zu gratulieren. Hashtag aus Gründen. Das war's.
Übernehmen wir doch gleich und begrüßen Michi vom Kicker.
Ja, danke und Grüße nicht nur, ich gehe jetzt zu Detti nicht nur regional ganz nach unten, sondern auch tabellarisch ganz nach unten. Viele Grüße an dich.
Ja, natürlich.
Grille vom Kicker ist auch noch dabei. Moin, Grille.
Servus, ich grüße euch. Ich kann da natürlich als FCN-Fan, ich bin da natürlich noch weiter unten als sogar der erste FCN.
Wie habt ihr denn gespielt?
Kann da jetzt nicht viel
gegen die
dazu Vierter sagen.
Unentschieden, glaube ich, war das, ne?
Das war unentschieden, ja, das war gar
war
nicht
sogar
mal so.
Sogar im Stadion.
Ja, aus ziemlich ausgeglichene
Gemade. Ja, ziemlich ausgeglichen Sache. Schlecht, kann ich aus neutraler Sicht sagen.
Ja, ich wollte es jetzt nicht aussprechen, aber ja.
Ein gutes Unentschieden war das.
Das passt wunderbar zum heutigen kuriosen Tag. Heute ist nämlich internationaler Gin-Tonic-Tag. Also Prost an dieser Stelle. Wer schlechte Fußballspiele guckt, kann auch außerhalb dieses Tages natürlich ein kleines Schlückchen nehmen. Bevor wir richtig einsteigen, möchte ich bei euch dreien oder möchte ich mit euch dreien, so um es besser, mein Nerdwissen teilen. Googeln, sage ich an dieser Stelle. Ich schaue euch ganz genau an, ist an dieser Stelle verboten. Passt auf, das IOC hat ja jüngst bekannt gegeben, welche 5 Sportarten neu dazugekommen sind bei den Olympischen Spielen ab Los Angeles 2028. Nämlich Baseball bzw. Softball, Cricket, Flag Football, was uns natürlich besonders freut, Lacrosse und Squash. Squash, Michi, Detti, Grille, habt ihr sicherlich auch schon mal alle gespielt. Wer hat das nicht? Und ich habe mich dann gefragt, wer ist eigentlich die führende Nation im Squash? Ich wusste es nicht, ich habe gegoogelt. So, bei euch ist es verboten. Gebt mal einen Tipp ab. Die Goldmedaille im Squash 2028, wohin wird die eurer Meinung nach gehen? Michi, hau mal raus. Welches ist das favorisierte Squashland? Ich hatte keine Ahnung. Vielleicht überrascht ihr mich und wisst das.
Das ist es was ganz Exotisches?
Wie gesagt, ich habe gesehen, Squash wird olympisch und habe mich in dem Moment gefragt, aha, wer wird denn da die Goldmedaille gewinnen? Weil ich hatte keine Ahnung.
Ich hätte Richtung Asien getippt. Irgendwie Indien oder sowas vielleicht. Oder
Grille?
Japan.
Ich sag Skandinavien irgendwas. Also, keine Ahnung. Norwegen, sagen wir jetzt mal.
Squash-Nation Norwegen, wer kennt sie nicht, Detti?
Ja, ich habe keine Ahnung.
Ich sag die niederländischen Antillen, weil denen traue ich das zu. Okay. Die sind da vorne mit dabei.
Also ich hatte genauso wenig Ahnung wie ihr. Ich hoffe, euch Hörern geht es auch so. Ich kann euch sagen, die Goldmedaille wird höchstwahrscheinlich nach Nordafrika gehen. Die Ägypter sind die führende Nation im Squash. Ali Farag hat die letzten 4 Weltmeistertitel alle geholt. Ja, das stimmt gar nicht. Die letzten 3 in Folge und 2018, 19 auch. Also 4 der letzten 5 Weltmeisterschaften hat Ali Farag aus Kairo in Ägypten gewonnen.
Aber das heißt, dass er jetzt in seiner Prime ist und in 5 Jahren, das könnte ja fast schon zu spät für ihn sein. Da lastet auf jeden Fall viel Druck auf Ali Farag.
Davor hat aber auch ein Ägypter gewonnen. Also tatsächlich, die Nordafrikaner sind in dieser Sportart. Ich fand es total überraschend. Ich dachte, ich hätte es auch nach Europa verortet. Mhm. Ich dachte, England oder so.
Ja.
England?
Keine Ahnung.
Ja, England kann doch gar keine Goldmedaille bei Olympischen Spielen gewinnen, Kutsche. Großbritannien. Weil
sie ausgestiegen sind,
Großbritannien.
Oder?
Ja.
Ah, gut. Vielleicht du wolltest Klugscheißerwissen haben, also komm.
Ja, da hast du recht. 1-1.
Ich glaube, es liegt an der Jugendarbeit in Ägypten. Also der SV Sharm el-Sheikh, der ist ja da bekannt für, ne? Und deswegen ist es egal, ob der Beste aus seiner Prime dann
ist. Ist das nicht die Spielvereinigung Sharm el-Sheikh?
Squash-Verein Sharm el-Sheikh.
Ja. Gut. Sind gut. Also dieses Nerd-Wissen wollte ich mit euch testen. Letztlich ist es hier ja auch ein großer Sport-Podcast.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
Zurück zum Football, zurück zur NFL. Was erwartet euch heute bei Icing the Kicker? Wie immer blicken wir kurz auf das heutige Thursday Night Football Duell. Diesmal treffen die Jaguars und die Saints aufeinander. Unser Matchup der Woche ist selbstverständlich das Topspiel, nämlich der Auftritt der Dolphins bei den Eagles. Wir haben wieder den Icebreaker der Woche im Gepäck. Das ist für uns diesmal unser Amon-Ra St. Brown. Die Userfrage der Woche kommt heute von Hannes und am Schluss nennen wir euch wie immer noch unsere Upset-Picks, also die Spiele, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis geben kann. Ein volles Programm, deswegen steigen wir direkt ein mit Thursday Night Football. Die New Orleans Saints zu Gast bei den Jaguars, Kickoff heute nach 2.15 Uhr. Saints zuletzt in Houston verloren. Die Jaguars zuletzt mit drei Siegen am Stück. Die große Frage ist aber, ich konnte sie noch nicht hinlänglich beantworten. Wahrscheinlich kann das niemand so richtig. Was ist mit Trevor Lawrence? Das sah böse aus, hat sich das Knie verdreht im letzten Spiel. Er selbst sagt, aber es ist alles gar nicht so schlimm, das wird eine Daytime-Entscheidung, Grille. Falls er nicht spielen sollte, steht da CJ Beathard im Line-Up. Er wird dann einspringen. Deswegen, Favoritenrolle jetzt zu definieren, ohne zu wissen, ob Trevor Lawrence spielen kann oder nicht, ist schwer, oder?
Ist ziemlich schwer, vor allem wenn du weißt, dass wenn die Saints irgendwas in den Ring werfen können aktuell, dann ist es ja eine gute Defense, die ziemlich wenig zulässt in Sachen Laufspiel und auch in Sachen Passspiel. Also da ist eigentlich auch egal, wenn jetzt Lawrence spielen sollte, dann denke ich mal, werden die Jaguars am Ende ihn trotzdem ein bisschen schonen wollen. Und deswegen halt den ETN-Zug reiten wollen, was sowieso immer wichtig ist für die Jaguars. Wenn der läuft und rollt, dann öffnet sich auch das Passspiel, ob jetzt Lawrence oder Beathard. Also von dem her kommt es, glaube ich, wirklich auf das Matchup an, wie halt die Saints oder ob sie Travis Etienne stoppen können. Dann ist natürlich selbst mit einem fitten Lawrence dann irgendwie auch viel von den Jaguars weggenommen. Also ziemlich spannend so oder so, wer am Ende spielt, finde ich.
Ja, also ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass Lawrence spielen wird.
Ja.
Diejenigen, die den Podcast morgen hören, also am Freitag oder am Samstag, die wissen es dann schon. Aber wenn es jetzt eine schwere Knieverletzung wäre, dann glaube ich, wäre er schon auf der Injured Reserve gelandet. Jetzt hat er, glaube ich, zweimal limitiert trainiert. Also ich gehe schwer davon aus, dass er spielt. Ob er so mobil sein wird wie normalerweise, wobei das ja nicht sein Brot und Butter ist ja nicht, dass Trevor Lawrence in jedem Spiel 50 Rushing Yards hat. Also ich glaube, dass er spielt. Und dann ist halt die Frage, wie der Ansatz der Jaguars sein wird, weil ich sag mal, die Saints haben jetzt keine richtige Schwäche in der Defense. Was die Jaguars auszeichnet in der Offense, ist halt, sie sind auf Platz 6, was die Time of Possession in der Offense anbetrifft, in der NFL. Spricht natürlich für Travis Etienne, wir haben es in London alle gesehen, der spielt eine super Saison bislang.
Ja.
Deswegen wird das Spiel offensiv bei den Jaguars über Etienne laufen müssen, egal ob Lawrence fit ist oder nicht. Und auf der anderen Seite hast du halt die Saints, die eigentlich den Ball gut bewegen können, das haben sie gegen Houston auch gemacht am Wochenende, aber halt in der Red Zone brutal strugglen. Also sie haben jetzt gegen die Texans, waren sie dreimal in der Red Zone, kein Touchdown rausgekommen. Stehen, glaube ich, auf Platz 28, was diese Statistik betrifft in der NFL. Derek Carr, wie gesagt, sie können den Ball bewegen und die Jaguars Passverteidigung ist eine der schlechtesten der ganzen Liga. Gegen den Lauf sind sie, glaube ich, auf Platz 3. Das heißt, hier könnten wir, Michael, ein Chris Olave-Game haben, weil dazu kommt noch, dass Tyson Campbell, der Cornerback in Jacksonville, definitiv ausfallen wird. Und dann ist halt die Frage, dann hast du noch Darius Williams, Monteric Brown, das wird dann sozusagen der Ersatz für Campbell sein. Und ich glaube, so ein Spiel für Olave wird jetzt auch mal fällig, weil wenn man so die anderen Top Nummer 1 Receiver in den Teams der NFL sieht, dann fehlt das bei Olave so ein bisschen. Er ist sehr solide, sehr gut, aber er hat ein Spiel noch nicht im Alleingang entschieden. Und das könnte passieren heute Nacht, oder? Was sagst du?
Ja, ich denke halt vor allem, also du hast Tyson Campbell angesprochen. Die Jaguars haben ja auch nicht nur Trevor Lawrence, der gerade verletzt ist. Also Tyson Campbell wird ausfallen. Dann zwei der besten O-Liner, Walker Little und Brandon Scherf, die könnten auch beide ausfallen. Auch Zay Jones auf Receiver könnte ausfallen. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, nicht nur was Trevor Lawrence angeht, aber es könnte so ein bisschen so ein Trap-Game werden für die Jaguars. Also ich bin ja auch großer Fan von Dennis Allen, von dem Headcoach der Saints. Diese Defense, das ist für mich eine der besten in der NFL. Die haben auch die Patriots zum Verzweifeln gebracht. Die haben schon ganz andere Teams zum Verzweifeln gebracht. Und wenn dann Trevor Lawrence kommt, der halt nicht bei 100% ist, dann wird es, glaube ich, relativ schwer für die Jaguars. Also ich gehe auch davon aus, dass er spielen wird, aber er wird, davon können wir ausgehen, nicht komplett bei 100% sein, in seiner Mobilität eingeschränkt sein. Und ich glaube, dass die Saints Defense in dem Spiel sehr, sehr gut aussehen könnte. Und dann könnte es, glaube ich, auch so ein Low-Scoring-Game werden. Und das würde die Chancen dann für New Orleans auch erhöhen. Ich denke auch, dass Chris Olave noch einiges zeigen kann diese Saison. Und ich glaube generell, um da noch so einen kleinen Hot-Take rauszuhauen, ich halte die Saints auch für das stärkste Team in der NFC South.
Na, schau an.
Dann lasst uns doch mal dieses Spiel abschließen. Wer wird gewinnen und warum sind es die Jaguars, Daddy?
Ich gehe auch mit den Saints, weil sie spielen zu Hause. Wie gesagt, die Defense hat keine großartigen Schwächen. Und warum Jacksonville eben dann doch so erfolgreich ist mit 4 Siegen bis jetzt, liegt halt eben an dieser Time of Possession. Sie kassieren sehr wenige Penalties. Das ist auch ein Riesenunterschied zu New Orleans. Wenn New Orleans ein bisschen disziplinierter spielt, zu Hause mit diesen Verletzungen bei den Jaguars und sich sozusagen nicht selbst ins Knie schießt, eben mit dieser schwachen Red Zone Offense, dann glaube ich, sind die Jaguars nicht unbedingt Favorit generell und ja, der Heimvorteil in New Orleans im Dome sollte man nicht unterschätzen. Deswegen
sag ich Grille, so bitte, 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 bitte.
Ja, ich habe es ja schon angedeutet am Anfang, wenn Etienne heiß läuft, der 267 Total Yards in den letzten 2 Spielen und 4 Touchdowns überhaupt, wie Daddy gesagt hat, die ganze Saison ist stark. Wenn der läuft, dann haben die Jaguars da auf jeden Fall ein Wörtchen mitzureden, eben wie ich am Anfang auch gesagt habe, ob jetzt Lawrence nur sehr limitiert spielen kann oder dann vielleicht sogar einigermaßen gut spielen kann, das hängt trotzdem ganz, ganz viel an Etienne gegen diese Defense um Linebacker DeMario Davis vor allem. Ja, also deswegen, ich sehe es ziemlich ausgeglichen. Am Ende sind es die 2 Faktoren, Etienne vorne oder Derek Carr mit der Saints Offense, dass die da mal in der Red Zone ihre Touchdowns hinkriegen. Da machen sie viel zu wenig. Ich finde es ziemlich ausgeglichen und deswegen auch sehr spannend.
Ja, ich mach's kurz. Gut. Ich gehe mit den Saints. Wie ich es gerade schon angesprochen habe, ich glaube, für die Jaguars kommt dieses Thursday Night Game ein bisschen zu früh in dieser Woche mit den vielen Verletzungen.
Vielleicht gibt es ja auch ein Unentschieden. Wäre auch wieso mal nicht Zeit. Egal, wir machen weiter mit unserer nächsten Kategorie.
Das Matchup der Woche.
Und das kann in dieser Woche logischerweise nur eines sein, nämlich der Auftritt der Überschall-Dolphins bei den Philadelphia Eagles. Sunday Night Football. Besseres Spiel kann es ja fast gar nicht geben. Kickoff ist für uns in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr. Die Eagles überraschend mit der ersten Saisonpleite am vergangenen Wochenende. Ausgerechnet auch noch gegen die New York Jets. Der allererste Sieg in der Geschichte der New York Jets gegen die Eagles. Auch unfassbar eigentlich. Die Dolphins verzücken mit Spektakel, mit Quarterback-Tour, mit Receiver Tyreek Hill, mit Running Back Raheem Mostert. Alle führen die NFL statistisch an. Auf der anderen Seite gehört die Philadelphia Eagles Defense aber zu einer der besten der Liga. Und die Philly-Fans werden ihr Team mit Sicherheit sehr emotional und lautstark von den Tribünen anfeuern. Das wird ein heißes Game, Daddy, oder?
Ja, ich glaube, also mehr Spitzenspiel geht nicht so. Kann man es, glaube ich, zusammenfassen. Und für beide wird es insofern wichtig, weil zum einen die Dolphins zwar jetzt eine super Saison spielen, eine sensationelle Offense haben, also historisch gut. Ich habe irgendwo gelesen, sie sind jetzt nach 6 Spielen, im Schnitt hat diese Offense knapp über 37 Punkte pro Spiel. Das ist der 5. höchste Wert seit dem Jahr 2000. Ich glaube, auf Platz 1 steht Denver, damals Peyton Manning, 2013. Dann die Greatest Show on Turf, die Rams, um die Jahrtausendwende. Die Saints 2009, die Patriots 2007. Also dieses Randy Moss-Jahr müsste das gewesen sein. Und dann eben schon die Miami Dolphins. Denver hatte übrigens 44,1 Punkte in dem Jahr. Das war das Jahr, wo sie dann den Super Bowl gegen die Legion of Boom verloren haben. Also historisch gut, aber die Dolphins haben eben halt noch nicht gegen einen Contender gewonnen, wenn man so will. Also ich glaube, der stärkste Gegner waren tatsächlich die LA Chargers in Woche 1. Dann haben sie die Patriots geschlagen, die Broncos, die Giants und die Panthers. So, also das wird Zeit zu sagen, okay, wir sind tatsächlich ein Super Bowl-Contender, wenn sie so ein Spiel auswärts in Philly gewinnen. So, in diesem Environment, unangenehm, weiß jeder. Und auf der anderen Seite für Philly, da sagt jeder, na ja, so ein bisschen langsam, schwer in die Saison gestartet, aber gut, eigentlich keine Hiccups gehabt. Und dann verlierst du gegen die New York Jets und Zach Wilson. Auch da ist die Frage, können wir zurückschlagen? Und zwar auch gegen den Gegner, der zumindest offensiv uns momentan vermutlich überlegen ist. Was sagst du, Grille? Was sind für dich so die wichtigen Matchups in dem Spiel?
Also das allerwichtigste Matchup, weil man kann es sagen, die Eagles Defense ist gegen den Rush sehr stark, lässt nur 65 Yards da pro Spiel im Schnitt zu. Also das ist ziemlich gut. Auf der anderen Seite ist halt einfach die Passverteidigung deutlich schwächer. Dann sind noch hier die Cornerbacks Avonte Maddox und Darius Slay aktuell angeschlagen, verletzt, können vielleicht gar nicht spielen. Also da sind sie jetzt schon auf nur Platz 20 in der Liga. Das ist natürlich für so ein Super Bowl Team, also die da ganz weit gehen wollen, wie die Eagles, schon recht schwacher Wert. Und dagegen kommen halt jetzt natürlich, du hast ja schon angesprochen, hier der Passangriff der Dolphins über Tyreek Hill, Jalen Waddle und so und diese unfassbar explosive Offense. Also ich finde, das ist so der größte Schlüssel, den die Eagles irgendwie, ja, das müssen die Eagles irgendwie angehen und verhindern und irgendwie früh stoppen. Tyreek Hill vielleicht gleich am Anfang irgendwie ein wenig stellen, dass er seine Route nicht so laufen kann. Keine ja. Ahnung, wie man das dann angeht. Ja, das ist eben das brutal Schwierige in diesem Spiel. Das weiß man ja, aber irgendwas muss man sich da irgendwie überlegen, an anderen Ansatz wählen, als es vielleicht die anderen Teams bislang gemacht haben. Also, weil ansonsten, also wenn die Eagles, ja, Secondary da irgendwie ansatzweise nur sowas zulässt, dann sehe ich halt schwer, wie die Offense, die du ja auch schon angesprochen hast, da dann mitgehen kann, weil da sind die Eagles halt so vom Gefühl ja wirklich so, dass Jalen Hurts hat ja auch schon 7 Interceptions, also da ist er mit das Schwächste in der ganzen Liga, also auch 7 hat Mac Jones, um das mal schnell reinzuwerfen, und der Schwächste in der Kategorie ist Jimmy Garoppolo. Also da passieren auch zu viele Fehler, und da ist auf der anderen Seite eben die ultimativ krasse Passangriffsmaschinerie da der Dolphins, also das ist schon, ja, ziemlich mächtig.
Ja, wenn du gerade die zwei Quarterback und sogar Mac Jones ansprichst, dann müssen wir jetzt natürlich noch über die Storyline dieses Spiels sprechen, nämlich über die zwei Quarterbacks, denn da gibt's ja eine Vorgeschichte, die haben zusammen im College gespielt in Alabama. Übrigens dann halt mit Mac Jones als dritten Quarterback noch dahinter. Also alle drei sind dann in die NFL gekommen, alle drei als Starter sogar. Und Jalen Hurts war bei diesen drei eben der Starter, bis zum College Championship Game 2018 gegen Georgia. Da wurde er dann, das muss man sich mal vorstellen, einfach im Championship Game haben die den gebencht, weil er nicht gut gespielt hat. Und Tua ist dann als Ersatzmann reingekommen, war gerade mal Freshman in seiner ersten College-Saison, hat das Spiel noch gewonnen mit einem Overtime-Touchdown auf einen Spieler, den wir auch sehen werden am Sonntag, auf Devontae Smith. Ja, Jalen Hurts, da war es dann vorbei, ist dann nach Oklahoma gegangen. Tua ist zum Star geworden in Alabama. Und jetzt finde ich es dann auch die spannende Diskussion irgendwie. Beide sind einerseits relativ unterschiedlich, andererseits ähneln sie sich auch in dem, wie gut sie eine Offense umsetzen können, also wie gut sie das System jeweils umsetzen können. Aber von den Traits her, es hört's ja eher so der Athletische, der Laufstarke mit dem starken Arm, Tua eher so der mit den Timing-Throws und dieser Accuracy. Detti, momentan, wen hättest du gerade lieber in deinem Team?
Also bei Tua hätte ich halt immer Angst, dass er einmal auf den Kopf fällt. Deswegen würde ich die Hurts nehmen.
Bislang sieht's ja gut aus.
Bislang sieht's gut aus. Ja, ich war gestern im Kino und mit einem Freund, der auch in einer meiner Fantasy-Ligen spielt, und der hat gesagt, ja, er hat sich dann Tua geschnappt und dachte schon, oh je, ich habe zu lange gewartet. Aber bis jetzt sieht's gut aus. Kurz noch zu der Historie der beiden Franchises. Also, du hast es ja schon angesprochen. Sie haben Tua Hurts, diese Parallele, die wurden beide 2020 gedraftet. Also hier diese, ne, also der als Franchise-Quarterback gedraftet. Beide haben 2021 einen Top-10-Pick im Draft ausgegeben. Die Dolphins für Jalen Waddle, die Eagles für Devonta Smith. Beide haben einen fetten Trade gemacht für einen Nummer-1-Receiver ein Jahr später. die Dolphins für Tyreek Hill, die Eagles für AJ Brown.
Das ist ja auch das nächste beide, Matchup, ne? Die zwei vielleicht genau, besten Receiver-Duos der Liga.
Genau, ja, genau. Und ja, jetzt stehen sie beide an der Spitze der NFL. Also beide Quarterbacks, auch bei Jalen Hurts manchmal keine Sorgen. Die Jets Secondary ist sogar so tief, dass sie stark ist und dich zu Turnovern zwingen kann, selbst wenn die beiden besten Cornerbacks ausfallen. So war es ja letzte Woche mit Reed und Sauce Gardner. Aber auch, weil der Pass-Rush der Jets natürlich so stark und so tief ist. Also das würde ich noch so als ein Outlier sehen bei Jalen Hurts, diese drei Picks, die natürlich dann zu dieser Interception-Statistik beitragen in einem Spiel. Aber was für mich entscheidend in diesem Spiel, in diesem Spitzenduell sein wird, ist, kann die O-Line der Dolphins Tua Zeit geben? Und wenn sie Tua Zeit gibt, dann sind Tyreek Hill und Jalen Waddle nicht zu verteidigen. Vor allem nicht von der Eagle Secondary, bei denen, wie es Grille schon gesagt hat, Darius Slay noch fraglich ist, noch ein paar andere ausgefallen sind, die auch, glaube ich, in der Secondary nicht so tief sind, wie sie es sein müssten, um Super Bowl-Contender wieder zu sein. Aber wenn die D-Line der Eagles mit Haason Reddick, Brandon Graham, Derek Barnett, Fletcher Cox, Jordan Davis, alle First-Rounder gewesen, plus Jalen Carter, der ist aber fraglich, aber auch ein First-Rounder, und Josh Sweat, der ist kein First-Rounder, aber ein guter Spieler. Wenn diese D-Line die Miami O-Line dominieren kann, da fällt ja Terron Armstead aus, Kendall Lamb ist der Left-Tackle in Miami momentan, Liam Eichenberg, das ist auch so ein spezieller Freund der Dolphins-Fans, wird wahrscheinlich wieder Center spielen, weil Connor Williams angeschlagen ist und vermutlich noch ausfallen wird. Und dann wird's brenzlig. Und dann kann's, glaube ich, Miami passieren, dass es ihnen so geht wie im Spiel gegen Buffalo. Und da sind sie halt auch physisch dominiert worden von einer sehr guten Defense. Und das ist für mich so ein Punkt, da lehne ich mich gerade hin. Also da in diese Richtung tendiere ich, dass ich glaube, dass die D-Line der Eagles zu stark sein wird für die O-Line der Dolphins.
Das ist natürlich ein gutes Argument. Wenn die durchkommen, dann ist das natürlich ein großer, großer Faktor. Und dann ist halt das Dolphins-Spiel dann vielleicht wirklich, was ich angedeutet habe, dann auf einmal limitiert. Wenn du dann schnell zur Tour durchkommst, dann gibt's vielleicht nicht so diesen großen Plan B, Plan C, den halt Mike McDaniel in der Saison bislang auch nicht oft auspacken musste, weil halt einfach dieser Plan A so unfassbar stark funktioniert immer. Naja, da kommt natürlich jetzt ein Brett auf dich zu, natürlich.
Ja, und ich habe mir tatsächlich genau das Gleiche aufgeschrieben. Das ist für mich auch das Key-Matchup. Und Tua ist halt ein Quarterback, der braucht halt seine Abläufe, der braucht diese cleane Pocket, um seine Stärken halt bestmöglich auszuspielen und dieses McDaniel-System halt perfekt umzusetzen. Und er wird keine cleane Pocket kriegen. Ich glaube, da können wir uns drauf einstellen, weil dieser Pass-Rush der Eagles, der ist zu stark. Das ist eine absolute Instanz. Und dann bin ich halt drauf gespannt, wie er das meistert. Ob er auch mal, er ist jetzt noch nicht viel gescrambled diese Saison, vielleicht auch eben mit seiner mit seinem Concussion-Hintergrund. Ich bin richtig gespannt, wie sich Tua schlägt. Andererseits muss man sagen, wenn er jetzt in diesem Primetime-Game auch wieder glänzen kann, dann ist er auch für mich der Favorit auf den MVP-Titel bis jetzt. Weil jetzt, natürlich hat er bis jetzt sehr viele schwache Gegner gehabt. Er hat aber wirklich auch stark gespielt. Und jetzt kommt halt der richtig große Test. Klar, Buffalo war auch schon schwierig. Da hat er dann auch seine Probleme gehabt. Aber diese Eagles-Defense und dann auch noch so ein Primetime-Game, jetzt, wo auch viele Augen auf die Dolphins gerichtet sind, ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Spiel, wo Tua auch wirklich seine Legacy ein bisschen prägen kann in dieser Saison.
Nochmal was anderes zu diesem Spiel. Vor, ich glaube, 2 Tagen haben die Eagles verkündet, dass sie Julio Jones verpflichtet haben. Was soll das?
Ich habe wieder Fantasy in der Dynasty League. Die natürlich, also da ist wirklich Rudis Resterampe bei den Free Agents. Also da wundert es einen nicht, dass dann Julio Jones, da wird sogar Budget vom Waiver-Budget, wird sogar ein nicht unerheblicher Teil ausgegeben für einen Spieler wie Julio Jones. Aber was soll das? Ja, ich habe keine Ahnung. Also weiß ich nicht. Das ist Julio Jones ist nicht so langsam, wie er dargestellt wird. Es gab ja auch einen schönen Tweet, wie er so als Opa dann hinter einer O-Line hinterher rennt auf Twitter. Aber gut. So schlecht ist er nicht, aber gut ist er, glaube ich, auch nicht mehr, beziehungsweise ein Gamechanger ist er nicht mehr. Wir haben es letztes Jahr gesehen in Tampa, da hat er ja den ersten Touchdown beim München-Spiel gemacht. Also ja, für so ein paar Gadget-Highlight-Plays ist er vielleicht nicht schlecht und für die Tiefe im Receiver-Core auch okay. Aber solange die beiden Großen fit sind, und Braxton Berrios, das ist, der wird vor ihm sein in der Hierarchie. Also, ja.
Der aber ja bei den Dolphins spielt.
Richtig. Hast du vollkommen recht. Wer ist der Nummer 3 Receiver bei den Eagles?
Das ist noch Chris Watkins. Ich weiß gerade nicht. Aber Daddy, wenn du dir diese Frage stellst, zeigt es doch eigentlich schon, dass diese Verpflichtung gar nicht mal so falsch ist, wenn wir gar nicht wissen, wer der Nummer 3 Receiver bei den Eagles ist.
Ja, okay, ich nehme alles zurück natürlich. Also hinter Devonta Smith und AJ Brown und Dallas Goedert, den du jetzt als Nummer 3 Waffe, als Receiver sozusagen sehen könntest, dann ja, okay, ich nehme alles
und
zurück.
Und Devonta Smith, muss ich ja sagen, bin ich bis jetzt noch nicht so, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, da kommt diese Saison ein bisschen Sprung. Der taucht jetzt aber immer mal wieder ab, hatte natürlich dieses eine Monsterspiel gegen die Vikings, aber in den letzten beiden Spielen zusammen auch nur 50 Yards. Ja,
ein paar Drops hat er auch gehabt gegen die Jets.
Da hoffe ich, würde ich mir, rein aus Eagles-Sicht muss da gegen die Dolphins ein bisschen mehr kommen, weil sie ja doch auch, sie haben ja auch ein paar Verletzungsprobleme. Lane Johnson ist ja auch angeschlagen, hat sich auch verletzt. Weiß man auch nicht, ob der spielt in der Offense. Die Defense-Ausfälle haben wir schon angesprochen. Da werden sie gerade auch so ein bisschen von der Realität eingeholt. Weil ich glaube, letztes Jahr hatten sie überhaupt keine Verletzungen. Da sind sie quasi in Week 1 und Super Bowl mit den gleichen Leuten reingegangen. Jetzt sieht's anders aus, aber ja, Grill, ich glaube, du hattest noch geschaut, wer der Nummer 3 Receiver der Eagles ist.
Ich habe gerade geschaut, statistisch ist es dann Olavide Zaccheaus und dann eben Quez Watkins, der von Daddy schon angesprochen ist. Aber das sind dann wirklich hier, also Zaccheaus hat 74 Yards und Quez Watkins 21 Yards erst. Also ich finde, da kann dann, um die Kutsche-Frage zu beantworten, ich habe ja den Artikel auch mit Julio Jones geschrieben, habe dann selber 2-3 Mal die Frage aufgeworfen, was kann man von dem noch erwarten? Wahrscheinlich ist es von ihm nur so die Hoffnung, dann doch nochmal nah an den Super Bowl-Sieg, den er ja damals dramatisch mit den Falcons verpasst hat, nochmal irgendwie ranzukommen und vielleicht bringt er dann seine 2, 3, 4 Plays irgendwie rein in 1, 2 wichtigen Spielen und ist da halt dann mal zur Stelle, wenn die anderen gerade gut gedeckt sind. Ich meine, zuverlässiger Catcher und so weiter, das war er ja immer, und wenn er da frei ist, dann kommt er auch mit seinem Schildkröten-Speed, den er vielleicht inzwischen nur noch hat, dann irgendwie auch ein wenig tief.
Lasst uns mal zum Ende kommen beim Matchup der Woche. Ich finde eine sehr wichtige Info noch dazu. Letztes Wochenende waren wir, glaube ich, alle verzückt von den Throwback-Jerseys der Tampa Bay Buccaneers im knalligen Orange und dem alten Piraten auf dem Helm. Sunday Night Football werden die Eagles in ihrem alten Grün, so nenne ich es mal, bestreiten. Also auch die werden im Throwback-Jersey auflaufen. Das sieht bestimmt auch total geil aus. Grille, leg dich mal fest, wer gewinnt das Matchup der Woche?
Also ich kann mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass die Dolphins komplett einbrechen, und deswegen gehe ich irgendwie auch mit den Dolphins. Ich glaube, dieser Plan A funktioniert einfach immer noch, auch wenn wir gesagt hier, die Pocket wird vielleicht ein paar Mal zusammenbrechen und so weiter, aber die werden ihre Punkte machen, und dann kommt es auf der anderen Seite an, ob die Eagles da irgendwie, natürlich heimische Kulisse, ist schon klar, da irgendwie mithalten können, und da muss halt dann Hurts die Fehler abstellen, und das sehe ich irgendwie nicht so richtig, dass das so gleich komplett, ja, super gut explodiert. Vor allem, wenn Lane Johnson weiterhin ausfällt, dann ist das natürlich ein Riesenfaktor. Deswegen gehe ich so gefühlt ein bisschen mehr mit den Dolphins weiterhin, weil ich einfach nicht sehe, dass irgendwie den ihr Lauf- und Passspiel, das beides ja brachial stark ist, und eins von beiden wird immer mal wieder funktionieren, und die werden da schon ihre Punkte aufs Board bringen.
Also wir sollten, wenn wir das zu Ende bringen, zwar aber noch Raheem Mostert natürlich erwähnen. Also sollte es durch die Luft nicht gehen, weil eben die D-Line der Eagles dominiert, die aber natürlich auch gegen den Lauf gut ist. Was aber Mike McDaniel dann egal ist, weil dieses Laufspiel kannst du mit keinem anderen Laufspiel in der NFL vergleichen. Also Raheem Mostert hat 11 Touchdowns. Da ist er, glaube ich, der gibt 6 Spieler seit 1970, die in so kurzer Zeit schon 11 Rushing Touchdowns gemacht haben. Ja, gut. Also Xavien Howard ist noch fraglich, sollte man auch noch erwähnen. Und auf Seiten der Eagles ist noch Lane Johnson fraglich, der Offensive Tackle. Und sein Backup Jack Driscoll hatte letzte Woche gegen die Jets 8 Pressures erlaubt. Das gab's zum letzten Mal in Philadelphia 2020, dass in einem Spiel von einem einzelnen O-Liner so viele Pressures zugelassen worden sind. Also ich sehe die Dolphins natürlich nicht chancenlos. Und wenn sie das Spiel jetzt gewinnen in Philadelphia, dann sind sie für mich endgültig for real. Die Offense ist es sowieso schon. Aber da ich glaube, dass die D-Line der Eagles dominieren könnte, gehe ich mit Philly zu Hause.
Ich finde es total schwer. Also ich glaube nicht, dass Jalen Hurts nochmal so schlecht spielen wird wie gegen die Jets. Ich glaube aber auch nicht, dass die Dolphins so marschieren werden, wie sie jetzt gegen die schlechten Teams, gegen die sie gespielt haben, es getan haben. Boah, also ich rechne schon damit, dass es ein heißes, dass es ein richtig enges Spiel wird. Auch, glaube ich, was auf der letzten Rille entschieden wird. Diese beiden Quarterbacks-Matchup, dieses Receiver-Duo-Matchup, ich glaube, da das könnte ein richtig geiles Spiel werden. Also ich schaff's ja nicht immer für die Night Games wach zu bleiben. Aber am Sonntag gibt's dann vielleicht mal das ein oder andere koffeinhaltige Getränk noch. Mal schauen. Ja, wer gewinnt? Ich hab's mir nicht aufgeschrieben und ich muss mich jetzt auch ja, ich gehe mit dem Heimvorteil und glaube an die Eagles ganz, ganz knapp. Ich glaube, es wird ein sehr hochklassiges, sehr geiles Spiel.
Ich glaube, dass Braxton Berrios das Spiel für Philadelphia entscheidet.
Vielleicht wird er ja noch getradet vor dem Spiel.
Ja. Swap mit Julio.
Wir kommen zu unserer nächsten Kategorie. Und das, ich habe es einleitend gesagt, ist ein uns wohlbekannter Wide Receiver, nämlich Amon-Ra St. Brown. Und der Icebreaker-Einsatz für ihn kommt im Duell der Ravens gegen die Lions. Mal eine humane Kickoff-Zeit für uns, nämlich 19 Uhr am Sonntag. Michi, warum ist er unser Icebreaker, der gute Amon-Ra?
Ja, ich finde, ich bin wieder sehr zufrieden mit. Also man muss sich auch mal selbst loben. Also ich glaube, in der neuen Kategorie hatten wir jetzt immer sehr gute Icebreaker. Denn bei den Lions ist es ja jetzt so, am Sonntag gegen die Ravens, sie können vielleicht nicht so stark wie sonst aufs Run-Game setzen. Also David Montgomery fällt jetzt wohl für mehrere Spiele aus mit einer Rippenverletzung. Der hat ja einen super Start in die Saison hingelegt. Jahmyr Gibbs könnte dafür zurückkommen. Der hat jetzt die letzten zwei Spiele verpasst. Aber der ist jetzt halt auch nicht oder noch nicht dieser physische In-Between-the-Tackles-Runner, der halt sehr gut zu dieser starken O-Line passt. Ich habe auch gerade noch gelesen, Penei Sewell hat noch keinen einzigen Sack dieses Jahr oder auch noch keinen Pressure dieses Jahr zugelassen oder so. Also diese O-Line ist extrem stark und die passt halt mit ihrer Physis sehr gut zu diesem Running-Stil von David Montgomery. Den musst du jetzt anders in Szene setzen als Jahmyr Gibbs. Dazu kommt jetzt noch Craig Reynolds, der dann, wenn Gibbs nicht spielt, dann der Leading Back werden würde. Der wurde jetzt gefeiert für diesen einen Monsterblock gegen die Bucks, aber als Runner hatte 15 Yards bei 10 Versuchen. Das ist eher erbärmlich, muss man sagen, nachdem er reinkam. Also die Lions werden viel übers Passspiel kommen müssen, glaube ich. Über Sam LaPorta, vielleicht dann auch über Gibbs, wenn er spielt. Aber vor allem eben über unseren Icebreaker, über Amon-Ra. Und der hat jetzt halt den Vorteil, dass Jameson Williams wieder zurück ist, als dieser Field-Stretcher, als den sie ja eben auch sehr hoch gedraftet haben. Und ich glaube, das hat schon jetzt gegen die Bucks einiges für Amon-Ra geöffnet. Da hat er sein bestes Saisonspiel gehabt. Wenn die Safeties halt höher stehen, weil sie auf Williams aufpassen müssen, dann ist underneath, wo Amon-Ra halt stark ist, einfach mehr Platz. Da kann er richtig Schaden anrichten. Aber die Ravens sind halt richtig stark in dieser Saison, also die Ravens-Defense, vor allem gegen den Pass. Da haben sie die zweitwenigsten Yards aller NFL-Teams zugelassen hinter den Browns. Da sind sie in der Secondary auch sehr, sehr physisch, haben sehr viele physische Spieler wie Marlon Humphrey, Rocky Asin, Kyle Hamilton. Aber sie haben halt überdurchschnittlich viele Yards durch Slot-Receiver zugelassen. Und Amon-Ra St. Brown ist eben einer der besten Slot-Receiver in der Liga. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Ben Johnson da im Gameplan auch diese kleine, empfindliche Achillessehne findet. Und die Lions müssen Amon-Ra halt auch heavy featuren, meiner Meinung nach, wenn sie dieses Spiel gewinnen wollen. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl, aber Grille, wenn wir schon über den Icebreaker Amon-Ra sprechen, dann darfst du ja auch nicht zu kurz kommen, denn du hast ihn ja auch mal getroffen, oder? Wie war's?
Ich habe seinen Bruder getroffen, ja. Also EQ damals, mit dem habe ich mich einige Male unterhalten und dann mich auch mal indirekt ausgetauscht. Das war damals via Mail mit Amon-Ra. Ja, einfach irgendwie immer so diese ganze Familie damals, wie ich sie kennengelernt habe und so, war ja dann schon so, ja, alle immer so, ich gehe ab und ich mache hier so, keine Ahnung, die Super Bowl Monster-Karriere, also so Sprüche durften da immer nicht fehlen. Aber bei Amon-Ra hat man ja wirklich seit Tag 1 auch das Gefühl, okay, das ist nicht nur so dahingesagt und so, weil EQ hat dann doch manchmal irgendwie ein wenig enttäuscht gefühlt bei den Packers damals. Oder auch jetzt kommt er nicht so richtig top in Fahrt, wie er dann damals das angekündigt hatte. Aber bei Amon-Ra ist ja wirklich so, man muss sich ja das auch nochmal vorstellen, ist damals im Draft 21 an 112. Stelle in der vierten Runde gegangen. Und hat sich ja dann dieses Notizbuch da, das nimmt er ja angeblich immer mit auf den Trainingsplatz, wo alle Receiver, die vor ihm gekommen sind, also Jamar Chase war damals im Draft, Jalen Waddle oder Devontae Smith,
über den wir ja vorhin gesprochen haben. Das hat richtig Amari gut Rogers funktioniert.
War damals auch höher. Also den hat er ja so gleich, den hat er ja gleich übertroffen, aber auch die anderen, die soll er sich halt immer, also so hat er selber mal erzählt, dass er ja sich das vor jedem Training vornimmt, die alle in Schatten zu verweisen. Und ja, so wie er eben seit dem Spiel, das ist halt Wahnsinn. Also 912 Yards und 5 Touchdowns schon als Rookie. Letztes Jahr 1161 und 6 Touchdowns. Und jetzt steht er auch schon wieder bei den über 500 Yards und 3 Touchdowns. Also das funktioniert einfach. Und wie es Michael schon angesprochen hat, er findet halt einfach als in dem Zusammenspiel mit Jared Goff, das ist ja auch immer überragend. Also es ist auch schön zu sehen, immer wenn da ein Quarterback seinen Lieblingsreceiver irgendwie gefunden hat. Und dann weiß man irgendwie schon als Zuschauer, also ich schaue dann ja auch immer hin, okay, wo steht jetzt Amon-Ra und wo schaut Goff hin? Und dann, das weißt du ja als Defense auch. Aber das funktioniert halt dann einfach, weil die zwei verstehen sich irgendwie blind. Amon-Ra läuft die Routen so genau, dreht sich genau im richtigen Moment um. Da kommt halt auch der perfekte Pass von Goff. Und ich meine, das ist genau das, auf was sie halt natürlich setzen müssen, setzen werden. Und auch das, wie du dann eine extrem starke Ravens-Defense, die ja ansonsten echt halt ja schwer zu überbrücken ist, aber da halt auch ja bearbeiten kannst. Weil wenn das halt alles perfekt abläuft, dann kannst du das nicht verteidigen.
Also wenn man jetzt sich mal die Statistiken, weil du Jared Goff angesprochen hast, der da auch erwähnt werden muss, bei ja. dem Lauf, den die Lions haben. Also die Lions sind jetzt geteilt auf Platz 1, was den Rekord in der NFL betrifft, nach Woche 6. Und das gab es das letzte Mal 1993. Also alle unter 30-jährigen Hörer haben das noch nie erlebt, dass Detroit so spät in der Saison so gut ist. Michael winkt. Und Jared Goff in den letzten 17 Spielen, also sprich über eine komplette NFL-Saison hochgerechnet, hat er fast 4.500 Passing Yards, 29 Passing Touchdowns und nur 4 Interceptions. Und die Lions haben von diesen 17 Spielen 13 gewonnen. Also ich bin ja bekanntermaßen großer Fan von Ben Johnson, Kutsche auch, also eher von seinem Verwandten, der damals für Kanada die 100 Meter gelaufen ist. Aber Ben Johnson und Jared Goff, das passt einfach wie Deckel auf Topf. Und Jared Goff und Amon-Ra, die haben auch, glaube ich, so eine Verbindung mittlerweile, dass du gerade als Defense, und auch wenn du weißt, wo der Ball hingeht, das ist ja das gleiche Argument genau. bei Travis Kelce. Da fragt sich auch immer jeder, wieso ist der immer frei?
Wieso geht das eigentlich?
Wieso fängt er immer 10 Bälle für 100 Yards als alter Tight End? Und bei Amon-Ra, der nochmal deutlich spritziger ist und sich halt auf einem Bierdeckel ausspielen kann, der setzt sich in die Zone rein, du kannst ihn maximal doppeln, aber mit wem doppelst du ihn? Ja, wenn der zweite Verteidiger ein Linebacker ist, dann ist er einfach zu langsam. Und der Wendekreis ist einfach dauert zu lang, bis er mit Amon-Ra mithalten kann. Und dann hat er ihn schon gefangen und hat nochmal 8 bis 10 Yards nach dem Catch auch noch oben drauf gemacht. Also die Frage wird sein, wie verteidigt Baltimore Amon-Ra St. Brown? Sie haben Arthur Morlett, ist, glaube ich, der Nickelback bei den Ravens. Der allein wird es nicht sein können. Du könntest Kyle Hamilton, da ist ja Michael großer Freund. Ich glaube, damals, letztes Jahr hattest du ihn ja als quasi spannendsten Rookie genannt.
Ist aber, glaube ich, letzte Woche ejected worden.
Ja, richtig, aber macht ja nichts. Er wird ja wieder spielen ja. können. Aber wahrscheinlich wird Marcus Williams ausfallen, also auf Safety. Dadurch muss vermutlich Kyle Hamilton Strong Safety spielen. Also was machst du dann? Stellst du dann Marlon Humphrey, den eigentlich vermutlich besten Cornerback der Ravens, der zwar von George Pickens vor ein paar Wochen schwer geschlagen wurde bei einem langen Ball, aber ansonsten glaube ich jetzt auch wieder so richtig bei 100% sein wird. Stellst du ihn komplett gegen Amon-Ra, also wird er ihn verfolgen und lässt halt sozusagen die anderen Cornerbacks dann Outside spielen, die sie noch haben. Da haben sie aber also Brandon Stevens, Ronald Darby, Rocky Asin schon angesprochen. Das könnte vermutlich der beste Ansatz sein, aber das ist halt wie immer Schach, wir wissen's. Aber was sagt ihr zu Baltimore? Haben die euch gefallen letzte Woche gegen die Titans? Haben sie euch überzeugt, Michael?
Ja, also ich finde die Ravens machen so, das ist irgendwie wie letztes Jahr. Ich finde, die sind ein gutes Team und die gewinnen dann ihre Spiele. Aber so richtig so ein Gefühl für dieses, wie gut das Team ist, habe ich irgendwie noch nicht bekommen, muss ich sagen. Also ich bin da irgendwie noch so, ich hänge da noch ein bisschen im luftleeren Raum, was Baltimore angeht. Muss aber auch gestehen, ich war letztes Wochenende in Bratislava, übrigens sehr schöne Stadt, und war gerade am Sonntagnachmittag, als das Spiel lief, in einem deutschen ICE. Und wir wissen, das WLAN im deutschen ICE hat mir nur, also ich habe dann mal so eine Two-Point-Conversion der Ravens habe ich dann gesehen und dann war es wieder 10 Minuten schwarz, das Bild. Deswegen kann ich zu dem Auftritt gegen die Titans gar nicht so viel sagen, leider.
Grille, in Bratislava spielt ja ein guter Film, Hostel? Ne?
Ja.
Haben wir alle gesehen. Herr Vortag, macht
den
Urlaub
haben wir
in
gesehen,
Bratislava.
Ja. Nein, da gehe ich, da kann ich leider nie mehr hin.
Also was mich noch gewundert hat letzte Woche ein bisschen, die Ravens haben den Ball super bewegt bis zur Red Zone und in der Red Zone fangen sie dann an zu laufen. Und dann läuft halt Gus Edwards dreimal in die Mauer rein und dann wird's halt doch nur ein Field Goal. Und dann haben sie halt, glaube ich, im Endeffekt 6 Field Goals gemacht. Das
ja,
kann man schon so machen,
aber
die haben halt Tennessee wieder ins Spiel kommen lassen, völlig unnötig. Und Todd Monken macht's gut. Ich finde, die Offense passt auch gut zu Lamar, also dieser extreme Übergang im Vergleich zu dem, was sie vorher gespielt haben, jetzt zu einer eher passlastigeren Offense. Ist gut, aber nicht in der Red Zone. Und da haben sie sich
ja
auch wieder
ins Knie geschossen, so ein bisschen. Ich finde, das andere ist ja noch da. Also man sieht ja immer das alte Ravens-Spiel schon manchmal durchblitzen, aber eben durch Monken ist halt echt irgendwie so, sie sind deutlich variabler geworden. Aber mir fehlt, wie Michael angesprochen hat, noch so diese, keine Ahnung, wenn man halt jetzt über die Dolphins oder auch über die Lions spricht, dann weiß man halt so ganz genau, was man davon erwarten kann. Und diese Identität, finde ich, sehe ich bei den Ravens im Gegensatz zur Ravens Defense zum Beispiel, wo man immer weiß, was man da erwarten kann. Und das ist ja einfach total stark einfach immer über die Jahre ist. Das ist halt jetzt gerade noch vielleicht ein wenig in der Findungsphase, was sich dann eben vor allem in der Red Zone zeigt. Da hast du natürlich dann mit Justin Tucker auch jemanden, auf den man sich immer verlassen kann. Und dann machst du halt mal, dann sagt man halt, ja gut, dann gewinnen wir halt mit 6 Field Goals von dem.
Weil es mir gerade auffällt, Grille, nach der letzten Folge gab es ja auch bei X eine Nachricht. Erklär doch nochmal bitte für alle, was a wenig ist.
Aveng? Ja, Aveng ist halt hier natürlich im geliebten Frankenland und durch meine Großeltern natürlich mir eingetrichtert. Halt, deswegen kommt es bei mir auch Aveng immer vor. Aveng Arch. Aveng ist halt einfach ein wenig, so ein bisschen, so einfach so eine kleine Dosis von, naja, da kann noch Aveng mehr kommen. So ein bisschen mehr erwartet man sich halt dann manchmal noch, wie von der Ravens Offense gerade in dem
ist
Fall.
Das ist aber tatsächlich Aveng. Auch das Einzige, seit ich jetzt nach Nürnberg, was ja gar nicht so weit weg von meiner Heimat ist, gezogen bin, was ich auch schon übernommen habe, muss ich sagen. So, ein bisschen ist jetzt, was früher ein bisschen war, ist jetzt ein wenig. Also das, muss ich sagen, ist das einzige Mittelfränkische, was ich hier schon angenommen habe, wo ich mich assimiliert habe.
Gut, dann haben wir das auch klargestellt. Das nächste, was wir klarstellen werden, ist folgende Kategorie.
Herr Godell, noch eine Frage. Lassen Sie uns noch eine Frage für die User, bitte.
Da haben wir eine sehr schöne Frage bekommen von Hannes-W0301 über Instagram. Immer am Anfang jeder Woche sammeln wir eure Fragen auf Instagram ein, entweder auf dem Kicker-Kanal oder auf dem Footballerei-Kanal. Also wenn ihr eine spezielle Frage habt, eine Meinung, eine Diskussionsanregung, was auch immer, seid ihr herzlich eingeladen, Teil dieses Podcast zu sein. Hannes hat es wie gesagt gemacht und er fragt Detti, wer ist aktuell die größte positive Coaching-Überraschung?
Also das war für mich eigentlich relativ klar. Das muss, und auch wenn man ganz allgemein Leute, die über Football sprechen, immer so ein bisschen ungern über die Browns reden, weil wir kennen die Vorgeschichte und keiner will es mehr hören. Und ich habe immer gesagt, ja, okay, ein Spieler macht für mich keine Franchise aus. Vielleicht das Front Office, das sich dafür entscheidet, einen unfassbaren Vertrag einem Spieler zu geben mit sehr vielen moralischen Fragezeichen, um es mal so zu formulieren. Aber Jim Schwartz in Cleveland als Defensive Coordinator einzustellen, das ist absoluter Jackpot. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Jim Schwartz ist halt, da habe ich immer im Kopf, Head Coach der Detroit Lions. Da gab es doch Jim Harbaugh, als der damals Head Coach der 49ers war, doch diesen sensationellen Handshake nach einem Spiel der 49ers in Detroit, als sie sich fast geprügelt haben, die zwei. Und er war jetzt nicht unerfolgreich in Detroit, war, glaube ich, 4 Jahre dort. Davor schon Defensive Coordinator bei den Titans gewesen, Anfang der 2000er. Dann war er ein Jahr bei den Bills, 2014, dann gab es einen Wechsel des Headcoaches. Er hat eigentlich eine super Arbeit gemacht. Die Defense der Bills, und die Bills waren damals nicht gut, ne? Also das ist vor 10 Jahren gewesen, waren, glaube ich, in den Top 5 in den meisten Kategorien. Neuer Headcoach, neuer Defensive Coordinator. Und dann war er bei den Eagles als Defensive Coordinator und hat dort Super Bowl 52 gewonnen. Dann ist er aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten und war ein bisschen weg, ich glaube, irgendwo als Berater tätig in der NFL bei irgendeinem Team. Dann übernimmt er die Browns. Und was sagen wir über die Browns seit Jahren? Die Defense hat so viel Talent, die müsste eigentlich Top 3 sein oder zumindest Top 5 und jetzt sind sie es halt. Diese Browns Defense hat in 5 Spielen knapp über 1000 Yards zugelassen, insgesamt. Das ist das wenigste doch, also nach 5 Spielen zum Start der Saison seit 1971. Also da könnt ihr hier mit der Bears, mit der Bears Defense und Steelers Defense und Legion of Boom und was auch immer. Das ist alles Pipifax. Also die Browns Defense sind so unfassbar gut bis jetzt. Oder diese Defense performt dermaßen über, dass es, finde ich, viel zu wenig Erwähnung findet bis jetzt. Und alles, was alle Matriken, die man so hat, 23% der Third Downs werden konvertiert gegen diese Defense. Das ist 10 Prozentpunkte besser als die zweitbeste Defense gegen Third Downs. Atlanta übrigens. Bei knapp 60% der offensiven Possessions forciert die Browns Defense ein Three and Out. Das ist einfach unfassbar gut. Und in 5 Spielen gab es 5 Drives der gegnerischen Offense, die in der eigenen Hälfte begonnen haben und bis in die Red Zone der Browns gekommen sind.
Krass.
5 Spiele, 5 Drives. So. Also für mich, Jim Schwartz, Assistant Coach of the Year, wenn das einigermaßen so weitergeht.
Sagen wir's mal. Ja, also ich hab auch über Jim Schwartz nachgedacht und ich glaube auch tatsächlich Assistant Coach of the Year stand jetzt auf jeden Fall. Ich habe mich dagegen entschieden aus 2 Gründen. Und der eine ist, für mich ist es keine so große Überraschung, dass Jim Schwartz Erfolg hat bei den Browns. Also du hast es angesprochen, der war lange Head Coach, der hat den Super Bowl als Defensive Coordinator gewonnen. Das ist einfach einer der besten Defensive Coordinators in der NFL. Und dann hast du noch so eine Top-Defense mit Top-Spielern, mit Myles Garrett vielleicht sogar den besten Edge-Rusher der ganzen NFL, den talentiertesten auf jeden Fall meiner Meinung nach. Und dass diese Defense gut sein wird, das habe ich so ein bisschen antizipiert, glaube ich. Und dass die mit Jim Schwartz noch besser sein wird. Und er hat halt eben dieses Spielermaterial zur Verfügung, was wir gerade angesprochen haben. Deswegen habe ich mich auch für einen Coordinator entschieden, aber für einen anderen, und zwar für einen Offensive Coordinator. Bobby Slowick, den OC der Houston Texans, der hat zwar auch schon richtig gute Arbeit geleistet bei den San Francisco 49ers, da war er bis letzte Saison Passing Game Coordinator, aber der ist halt First-Time-OC. Der hat zum ersten Mal eine Coordinator-Stelle, der ist auch erst 36 Jahre alt. Der war noch nie Playcaller zuvor in der NFL. Und Kutsche, wir wissen nicht erst seit Urban Meyer, wie schwer das ist, eine Offense um einen Rookie-Quarterback herum aufzubauen, wie er es jetzt mit CJ Stroud zu tun hatte, in seinem ersten Jahr auch noch. Vor allem, wenn du eigentlich kaum namhafte Waffen hast. Also Brandon Cooks ist ja weggegangen vor der Saison. Da hatte ich, ehrlich gesagt, ziemlich große Sorgen, was den Support für CJ Stroud angeht. Aber diese Offense, die ist jetzt so gut ausgerichtet auf diese Stärken von CJ Stroud, auf das Timing, auf die Accuracy, das kann er, da war er schon im College richtig stark, da war er schon der Beste eigentlich im College. Und anders als Bryce Young in Carolina kann CJ Stroud halt richtig glänzen jetzt in der Offense. Und was halt noch krasser ist, finde ich, da ist halt ein Nico Collins, der ist jetzt auch schon in seiner dritten NFL-Saison und jetzt auf einmal unter Bobby Slowick sieht er aus wie ein echter Nummer-1-Receiver. Also der spielt jetzt sein drittes Jahr, in seinen ersten 2 Jahren hat er jeweils unter 500 Yards gehabt und jetzt hat er nach 6 Spielen schon über 500 Yards. Nach 6 Spielen, also noch nicht mal eine halbe Saison. Also das muss ganz entscheidend mit dem OC zusammenhängen, wie der das orchestriert. Und ich glaube, wenn Bobby Slowick so weitermacht, dann wird es auf absehbare Zeit auch ein Headcoach. Oder er wird zumindest
dann
Anfragen.
Das wäre wieder die Frage, ob das dann Sinn macht, ne? Haben wir ja immer das Thema.
Ja.
Ob gute Koordinatoren dann diesen Wechsel überhaupt machen sollten. Ich weiß, manchmal ist es besser, manchmal ist es keine gute Entscheidung. Ja. Grille, wen hast du?
Ich wollte noch ganz kurz zu den Houston Texans sagen, dass gefühlt so, die waren mir in den letzten Jahren ja immer so, ja Gott, jetzt kommt hier wieder ein Spiel mit den Texans, habe ich nicht so gern angeschaut. Bill O'Brien und so, das wissen wir ja alles noch, die ganzen Geschichten und so. Da hat mir irgendwie immer die Identität gefehlt. Und jetzt durch Slowick und dann auch den Mecko Ryans, der über die Defense kommt als Head Coach, das macht irgendwie echt Spaß, die anzuschauen. Also das ist natürlich ein sehr guter Pick. Ich dagegen habe mich natürlich für was Offensichtliches entschieden, aber einfach auch, weil, also mir kann keiner erzählen, dass man das so zu erwarten hatte. Und bei mir waren, man hat letztes Jahr bei den Dolphins gesehen, dass mit Mike McDaniel so, dass sie sich in die richtige Richtung hinentwickelt. Aber ich habe vorhin ja schon beim Topspiel gegen die Eagles, wo wir ja schon viel drüber gesprochen haben, aber einfach, was die da für einen Plan A haben und wie der durchfunktioniert und was die für Yards abreißen und so weiter, das ist für mich halt einfach hier jetzt ganz klar Head Coach of the Year. Da kannst du natürlich Kyle Shanahan auch mit reinwerfen. Das war aber irgendwie ja zu erwarten, dass es bei dem so läuft. Und bei Mike McDaniel einfach, also was die da abreißen, ist unglaublich. Ich habe da noch ein paar nette Statistiken. Also, dass sie genau 15 Touchdowns über den Pass und über den Lauf bislang aufgestellt. Das hat es das letzte Mal zu dem frühen Zeitpunkt in der Saison 1958 von den Colts gegeben. Die haben danach auch die alte NFL gewonnen. Und dann führen sie ja auch die NFL in Sachen Rushing Yards und Receiving Yards an. Das hat es zuletzt zu dem frühen Zeitpunkt 1941 gegeben. Das waren damals die Bears, die dann auch gewonnen haben. Also man sieht, diese explosionsartige Offense in beiden Bereichen ist einfach so unfassbar stark. Und es fängt dann halt einfach mit Mike McDaniel zusammen und vielleicht auch noch ein ganz kleines Stück mit dem Offensive Coordinator Frank Smith, der kommt von den Rams, der da das Run-Game orchestriert. Also das funktioniert eben auch so gut. Vielleicht hat er da auch seinen Anteil mit dran. Ich finde einfach, dass mir das einfach so unfassbar viel Spaß macht, das anzuschauen, dass das so diese moderne NFL, wie man es angeht. Und dann muss man halt natürlich, wenn man die Geschichte sieht, er kommt natürlich aus diesem Kyle Shanahan-Strang, ist aber erst 40 Jahre alt, Mike McDaniel. Ist halt aber seit 2005 in der NFL, war früher Balljunge, die Geschichte kennen wir ja noch bei den Denver Broncos und dann ja, schenkt da Sean Payton dann 70-20 ein. Also der kommt hier irgendwie auch, ja, wenn man sich diese ganze Geschichte anschaut, da kann man echt viel drüber schreiben oder viel drüber erzählen. Das ist einfach dann mit seinen lässigen Schuhen und so weiter. Also man kann sich den Typ einfach gern anhören, anschauen, das Spiel sich anschauen, sich überlegen, wie er sich das wieder ausgedacht hat und so weiter, wie das alles stark funktioniert. Für mich macht das einfach so unfassbar viel Spaß und deswegen ist das für mich ein klarer Pick, ein offensichtlicher Pick, aber den wollte ich hier einfach mal reinwerfen.
Ich bin da gespannt, wie sich die Defense entwickelt unter Vic Fangio. Jalen Ramsey ist jetzt aktiviert worden. Dieses 21-Tage-Fenster ist jetzt offen. Ja. Gegen Philly wird er noch nicht spielen, aber demnächst zu sehen in diesem Theater. Mal schauen.
Das ist natürlich dann auch spannend, wie dann sich das entwickeln wird. Also diese Defense lässt zwar einige Punkte und so zu, immer mal wieder, aber wenn dann Ramsey da ist, so ein richtiger Shutdown-Corner, ja auch erst 28, also da kann dann natürlich noch mehr abgehen. Also
wenn Ramsey das Niveau wieder erreicht, was er hatte, dann wird das eine richtig, richtig gute Defense und damit auch ein echter Super Bowl-Contender, glaube ich. Aber das wissen wir halt noch nicht.
Ja.
Was wir wissen ist, Hannes, dass das eine sehr gute Frage war. Vielen Dank dafür und an alle anderen Millionen Zuhörer hier in diesem Podcast. Wenn ihr eine Frage habt oder diesen Podcast eine besondere Richtung geben wollt, wie gesagt, seid ihr herzlich eingeladen, uns auf Instagram montags in der Story Feedback zu geben oder eine Mail zu schreiben an info@kicker.de oder redaktion@footballerei.de. Einen haben wir noch, meine Damen und Herren, und der kommt jetzt.
Achtung, Achtung, Upset Pick.
Gehört zu diesem Podcast genauso wie schlechte Wortwitze. Upset Picks der Woche. Also die Ergebnisse in NFL Week 7, in denen es oder die Spiele, in denen es überraschende Ergebnisse geben könnte. So rum macht es viel mehr Sinn. Michi, hau mal raus.
Ja, als ich das letzte Mal hier war, wurde ich ja so ein bisschen dafür kritisiert, dass mein Pick nicht Upset genug war. Deswegen habe ich jetzt mal hart gegengesteuert und gehe mal auf eine richtige Überraschung. Und zwar, ich gehe mit den Arizona Cardinals gegen die Seattle Seahawks. Sorry, Daddy. Ich finde halt, die Cardinals, die sehen vor allem offensiv deutlich besser aus, als ich es gedacht hätte. Auch die hatte ich so ein bisschen überlegt mit Jonathan Gannon als Coaching-Überraschung. Aber sie stehen halt trotzdem, sie haben trotzdem nur ein Spiel gewonnen halt bis jetzt.
Pew.
Also ich fand ja den besten Take dazu auf damals noch Twitter. Die Cardinals haben einfach Michael Scott verpflichtet von The Office. Fand ich sehr, sehr lustig. Genauso kam er irgendwie rüber.
Aber Respekt. Also absolut. Respekt hätte ich
bis hätte ich auch nicht, hätte ich auch nicht erwartet. Ich dachte ehrlich gesagt, es geht komplett nach hinten los. Gut, man muss sagen, sie haben halt auch erst ein Spiel gewonnen, allerdings halt auch mit einem sehr, sehr schwachen Kader. Und da holen sie, finde ich, sehr viel raus. Also auch Joshua Dobbs finde ich überraschend auf Quarterback. Und wenn dem kein komplett fehlerbehaftetes Spiel unterläuft jetzt gegen die Seahawks, dann bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es zumindest eng halten können. Die O-Line der Seahawks ist ziemlich ersatzgeschwächt. Geno Smith hat jetzt wieder 2 Picks gegen die Bengals. Wenn er dann den einen Fehler mehr macht als Dobbs, dann können die Cardinals das Spiel, glaube ich, auch ziehen, weil Playmaker haben sie. Marquise Brown ist ein guter Receiver. Michael Wilson macht sich sehr gut als Rookie, wie ich finde. Sorry, Daddy, aber du bist ja momentan auch aus dem Fußballbereich Niederlagen gewöhnt.
Ja, ich, also bezüglich der Überraschungsassistenztrainer war für mich sogar, aber dann hätte ich ja wieder die Seahawks genommen, das muss ja auch nicht sein. Also Clint Hurt, der Defensive Coordinator in Seattle, macht einen sehr guten Job. Das war vor der Saison meine Hoffnung. Ich glaube nicht, dass Arizona gegen Seattle gewinnt. Andererseits ist es ein Divisionsduell. Das wäre nicht die erste Überraschung. Vor allen Dingen ist Seattle nicht mehr so heimstark, wie sie es jahrelang waren. Und jetzt aber schon seit geraumer Zeit. Ich glaube, letztes Jahr haben sie zum Beispiel zu Hause gegen die Panthers verloren, gegen die Raiders verloren. Also das ist schon immer drin. Aber diese Defense jetzt mit Jamal Adams, der ja jetzt mal ein Spiel tatsächlich durchgehalten hat, Quandre Diggs auf Safety, dann Devin Witherspoon eher als Nickelback, Trey Brown ein sensationelles Spiel gemacht letzte Woche gegen die Bengals, Tariq Woolen ist sowieso safe, dazu dieser Pass Rush, der auch, ich glaube, Top 10 in der NFL ist, eine Run-Defense, die deutlich besser ist als letztes Jahr. Also auf der defensiven Seite kann ich den Seahawks gar keinen Vorwurf machen. Auch gegen Cincinnati lag es nicht daran, sondern halt an den Fehlern am Ende des Spiels, an dieser Nicht-Effizienz in der Red Zone. Ich glaube, all das wird gegen Arizona, vor allen Dingen, selbst wenn sie offensiv sagen, wir gehen nur über den Lauf, dann könnte das gegen die Cardinals fast schon reichen, weil eben die Defense momentan so gut ist und Josh Dobbs in allen Ehren. Ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich habe ganz kurz, weil ich nicht wirklich viel Gründe habe, die meinen Pick da unterstreichen. Ich habe die Chargers gegen die Chiefs. Ich sag, die Chiefs offensiv, das ist immer noch nicht oder bei weitem nicht das, was es sein muss. Ich befürchte oder gehe davon aus, dass es am Ende der Saison dann wieder jetzt anders aussehen wird, weiß ich bis dahin.
Jetzt haben sie, ja, genau.
Ja, den haben sie auch wieder geholt. Das hat super funktioniert bei den Jets. aber Rashee Rice hat, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, hat genau diese Dinge gemacht, die ich von ihm erwarte, weil einer dieser jungen Receiver muss diesen nächsten Schritt machen. Rashee Rice wird es sein, darauf lege ich mich jetzt mal fest. Und dann läuft es auch wieder. Ich glaube, nur momentan haben sie Probleme. Gegen die Chargers ist es meistens ziemlich Highscoring. Sie haben jetzt, glaube ich, 2-3 Spiele in Folge gewonnen, da immer im Schnitt über 30 Punkte gemacht. Oder im Schnitt über 30 Punkte gemacht. Und die Chargers haben in den ersten 6 Wochen knapp 300 Passing Yards im Schnitt pro Spiel zugelassen. Also eigentlich spricht alles für die Kansas City Chiefs. Ich glaube aber, vielleicht macht Derwin James gegen Travis Kelce ein Sensationsspiel, macht wieder einen Body Slam, so wie vor einem Jahr, kurz vor der Endzone. Vielleicht können sie Isaiah Pacheco stoppen und dann wäre schon viel gewonnen. Und Justin Herbert hatte, glaube ich, mit das schlechteste Spiel seiner Karriere gegen die Cowboys. Jetzt Monday Night. Sehr, sehr gute Defense natürlich, aber ja, die große Frage in dem Spiel ist für mich, was ist mit Quentin Johnston, dem First-Round-Rookie-Receiver der Chargers? Wenn die das Spiel gewinnen wollen, dann muss von dem irgendwas kommen. Und es war das, was man befürchtet hat. Das war der einzige Receiver im Draft, der, sag ich mal so, die Physis eines Ex-Receivers hat, aber im College gar kein klassischer Ex-Receiver war. Der hat sehr viel von Yards after Catch gelebt, hatte viele Probleme mit Drops. Also er war für mich sowieso schon ein großes Fragezeichen. Und wenn du jetzt bedenkst, ich habe da, um das noch abzuschließen, einen schönen Tweet gesehen. Quentin Johnston ist Jalen Reagor, Fragezeichen. Beide bei TCU gespielt, beide, glaube ich, sogar Pick 21 in der ersten Runde gewesen. Damals bei den Vikings gegen Justin Jefferson, ein Pick danach, beziehungsweise bei den Eagles, Entschuldigung, ging Justin Jefferson einen Pick danach zu den Minnesota Vikings. Und Quentin Johnston wurde an 21 gepickt von den Chargers und danach kamen Zay Flowers und Jordan Addison, die momentan deutlich besser aussehen. Also ich würde Quentin Johnston nach 6 Spielen nicht abschreiben. Wo kommt er denn da hin? Aber ein bisschen was muss er zeigen.
Vielleicht ja, Josh Palmer ist wahrscheinlich gerade sogar eher der Ex-Receiver bei den Chargers.
Ja. Die haben sogar irgendeinen aus dem Practice-Squad auf dem Feld gehabt und er stand an der Sideline im vierten Viertel. Also, sieht alles noch nicht so gut aus. Grille.
Ich habe mich auch für ein Divisionsduell entschieden und zwar in der NFC East. Die Giants gewinnen bei mir gegen die Washington Commanders. Ist natürlich jetzt, wenn man sich das ganz nüchtern anschaut, die Commanders haben jetzt 3 der letzten 4 Spiele verloren, machen aber trotzdem dabei relativ viele Punkte offensiv, haben es dann einfach in der Defense oft ja nicht geschafft. Oder haben ja auch gegen die Eagles gespielt und das ganz knapp verloren. Auf der anderen Seite aber, ich meine, Giants bin ich eh schon immer großer Kritiker und habe mir das in der Saison auch nicht gern angeschaut, aber letzte Woche echt viel von dem Spiel gegen die Bills gesehen und da schon ziemlich beeindruckt gewesen, dass er halt, ja, die ersten 3 Viertel die Buffalo Bills einfach mal bei 0 Punkten gehalten haben. Und das ist schon eine beachtliche Leistung. Das muss man schon richtig hervorheben, hervorstreichen. Also Okereke, Leonard Williams und Co., die haben da echt gut Druck auf Josh Allen gemacht, denen überhaupt keine Zeit gegeben. Am Ende hat es dann eben halt zu 14 Punkten gereicht, weil auf der anderen Seite bei den Giants halt, ja, mit Tyrod Taylor und Comeback von Saquon Barkley, der auch fast 100 Yards wieder abgerissen hat gleich bei seinem Comeback, also schon ziemlich beachtlich, sind auch ein paar Mal in die Red Zone gekommen, also das war auch gar nicht so schlecht in der Offense, nur haben sie es halt dann nicht zu Ende gebracht, das war halt das große Problem, und dann sind sie halt im vierten Quarter dann von den Bills, dann haben sie noch 14 Punkte eingeschenkt bekommen und haben dann eben 9-14 verloren, aber insgesamt hat mir das Spiel so, gerade die Defense, so echt die beste Saisonleistung. Und deswegen kann ich mir so Divisionsduell schon durchaus vorstellen, dass da halt was kommen kann. Wir haben ja noch in Erinnerung, dann am Ende waren sie ja sogar, also da gab es ja einen, die Uhr war ja schon aus, dann gab es einen Defensive-Foul von den Bills, dann haben sie nochmal die Chance bekommen und dann wurde er auf Darren Waller geworfen, wo dann Taron Johnson, glaube ich, ihn nochmal gezogen hat, was man in der Zeitlupe so richtig gut gesehen hat. Also da hätte es ja, fand ich, nochmal eine Flagge geben müssen.
Das war auch sehr interessant, dass irgendeiner gesagt hat, dass Johnson, also der Cornerback, dass das das sensationellste, diese beste Idee war, die ein Cornerback in der Situation haben kann, weil du ja sowieso schon an der Ein-Yard-Linie stehst. Das heißt, das Schlimmste, was passieren kann,
passiert nochmal.
Okay, genau Pass Interference. Nächster Versuch. Und das kannst du ja so lange machen,
bis und du irgendwann haben die Chiris quasi keinen Bock mehr und werfen dann nimmer, komm, lass
und
es durch.
Lass uns durchgehen. Alles ist besser, als dass er den Touchdown fängt, von dem her. Also Kudos zu Taron Johnson, ja.
Aber ich wollte halt an der Stelle sagen, nur, dass halt die Giants eben überhaupt diese Chance hatten, dann auch am Ende nochmal, das hat er auch nochmal gezeigt, die sind da nochmal bis dahin gekommen, also es war mit Tyrod Taylor, auch wenn jetzt die Statistik, ich glaube nur 200 Yards und ansonsten nichts groß was gemacht, aber es war wirklich ordentlich, dazu eben diese starke Defense und wenn sie das gegen die Commanders da auf die Beine stellen, halt eben die Commanders Offense in Schach halten einigermaßen und vorne eben mal ein, zwei Touchdowns hinkriegen, dann kann ich mir das gut vorstellen, dass die Giants da ihren zweiten Saisonsieg einfahren.
Ich sage euch eins, die Bears gewinnen gegen die Raiders, weil ich bin jetzt zu Shuan Fatah auf den Hype-Train aufgesprungen. Der hat hier schon vor ein paar Wochen, als es darum ging, ob die Bears nicht vielleicht Justin Fields mal benchen müssen, Tyson Bagent, würde ich ihn aussprechen, undrafted Quarterback-Rookie von Shepard, in höchsten Tönen gelobt. Jetzt hat sich ja Justin Fields an dem Daumen der rechten Hand verletzt. Er gilt als doubtful für Sonntag und Tyson Bagent hat ja schon übernommen, war jetzt nicht großartig, hat einen Fumble verloren, der dann auch zum Touchdown führte. Aber wenn Shuan Fatah, unser Bundestrainer, in dem Jungen was sieht, dann glaube ich ihm das einfach. Deswegen glaube ich, das wird eine neue Cinderella-Story. Tyson Bagent wird Aufsicht der neue Franchise-Quarterback der Chicago Bears. Das ist ein Upset-Pick, oder?
Das ist ein Bold-Pick auf jeden Fall. Krass.
Ich habe ihn mir in zwei Fantasy-Ligen geholt. Shuan, enttäusch mich nicht. Du hast gesagt, er kann was.
Ich habe nur diese Woche in beiden Ligen auf die Bank gesetzt, weil ich nicht dran glaube.
Okay. Ja, das ist doch spannend. Mal sehen. Sehr gut. Dann haben wir es. Ich gehe jetzt gleich eine Runde squashen. Was macht ihr?
Ja, ich bin eher immer Team Badminton gewesen, aber vielleicht probiere ich ja mal Squash gegen den Ägypter aus.
Hast keine Chance.
Ich fand Squash immer besonders.
Ja, aber ich mag's tatsächlich auch, sehr furchtbar. Gern. Also ich find's auch total anstrengend, aber es macht richtig Bock. Wenn du nicht gerade gegen einen Ägypter spielst.
Ich war immer Team Federball. Ich bin da voll bei Grille. Also Squash ist fürchterlich, der schlimmste Sport, den ich mir vorstellen kann.
Naja, das ist doch gerade Fußball, als wären das erste FC Köln.
Wir treffen uns dann halt in der Halle, Daddy, zum Badminton.
Klappe. Ja, natürlich. Hat Leverkusen auch eine Squash-Abteilung?
Ja, wahrscheinlich auch Tabellenführer.
Das traue ich euch zu. Ja, natürlich. In der Niederrhein-Liga sind wir bestimmt Erster mit Abstand.
Wir treffen uns hier auf jeden Fall wieder am 26. Oktober. Das ist nächste Woche Donnerstag. Da gibt's die neue Folge von Icing the Kicker. Und dann sind es nur noch 10 Tage bis zum ersten NFL Frankfurt Game. Chiefs gegen die Dolphins. Das wird auch großartig. Danke euch drei.
Danke dir, Kutsche.
Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.